What are we up to, sweetheart?
Fixing your Bible.
What?
Bible's broken. Contradictions, false logistics. Doesn't make sense.
No, you can't...
So we'll integrate non-progressional evolution theory with God's creation of Eden. 11 inherent metaphoric parallels already there. 11. Important number, prime number. One goes into the house of 11 11 times, but always comes out one. Noah's Ark is a problem.
Really?
We'll have to call it early quantum state phenomenon. Only way to fit 5,000 species of mammal in the same boat.
Give me that. Baby, you don't fix the Bible.
It's broken. It doesn't make sense.
Komfort Nummer 269, Nixtor Transsilvana. Hallo und herzlich willkommen zum 269. Kompott, den ich am heutigen, erst hätte es regnen sollen, dann war es nur noch grau und jetzt ist es sogar ein bisschen sonnig, Freitag, dem 17. Juni 2011 aufgenommen habe.
It is 12:40.
Jawohl. Und hier TM im Niendorf-Markt wird gerade aufgebaut für das Wochenende. Stimmt, das Wochenende nach Pfingsten ist ja hier große Festivität. Ohne mich dieses Jahr. Aber ja, das Intro ist mir nebenbei aus einer Fernsehserie aus USA entgegengepurzelt. Und als ich das gesehen, Flasche gehört habe, dachte ich mir, Mensch, da kann man doch was Hübsches draus machen. Fixing the Bible. Aber ja. So, und was ihr euch allerdings hier insgesamt anhören könnt, ist wieder die übliche Dreiteilung. Zwei Teile Politik mit der üblichen Aufteilung in Atom, Eco und alles andere. Und einen Teil Tech, Space und alles, was sonst noch so irgendwie überhaupt nicht politisch ist. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, indem ihr einfach weiterhört, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der sich die gewohnte Atomecke versteckt mit Japan und allem, was nicht Japan ist. Dieses Mal allerdings nicht nur Deutschland. 14 Grad, scattered cloudsige.
Oh ja.
Cool greetings. Die sind nicht scattered, die sind ziemlich zu. Ich sehe hier keine Sonne. Solange es nicht regnet, die 14 Grad, die Windchillen wie 15 oder Comfort-Leveln wie 12 oder wie man irgendwas, was 22 bis 35 km/h aus Southwest. Ist also auch noch windig. So ganz nebenbei. So, da bin ich dann wieder. 9 Uhr habe ich gerade wieder locker breit grinsend verpasst. 2 Minuten nach, sagt das 3G-iPhone. Aber hey, solange es nicht regnet. So. Ja, dann haben wir mal wieder die übliche Japan-Ecke hier versteckt. Als die damit erstmal losging, dass ich mir am Samstag die Anti-Atom-Demo aufgeschrieben habe. Das sind die Radio-Wissen-Weltnachrichten rausgeklaut. 3 Monate nach der Atomkatastrophe in Fukushima demonstrieren tausende Japaner gegen die Kernenergie. In Tokio zogen die Teilnehmer einer Kundgebung vor die Zentrale von TEPCO, dem Betreiber des havarierten Atomkraftwerks. Mit einer Schweigeminute gedachten die Menschen im ganzen Land der Opfer. Ministerpräsident Naoto Kan reiste in die nördliche Provinz Iwate, wo weiterhin mehr als 90.000 Menschen in Notunterkünften leben. Am 11. März war der Nordosten Japans von einem Erdbeben der Stärke 9 erschüttert worden, das eine meterhohe Flutwelle auslöste. Bisher wurden mehr als 15.000 Tote geborgen. Über 8.000 Menschen gelten als vermisst. Also jetzt, 3 Monate nach dem großen Boom, fangen die Leute an, ernsthaft zu protestieren gegen Atomkraft. Ich weiß ja nicht, was die letzten 3 Monate gemacht haben. Und es mag durchaus sein, dass sehr viele Leute immer noch damit befasst waren, überhaupt ihr eigenes Leben wieder in den Griff zu kriegen nach dem Erdbeben. Aber ich finde 3 Monate schon eine erstaunlich lange Zeit, in der sich nicht große Meldungen zumindest ergeben haben, dass ganz viele Leute jetzt dagegen sind. Aber irgendwie putzigerweise ist Deutschland das einzige Land, was aus dem Unglück Konsequenzen zieht und die auch nur scheinbar. Aber hey. So, am Montag gab es dann Strontiumwasser. Die radioaktive Verseuchung um die Atomruine in Fukushima wird immer ernster. Wie der Betreiber TEPCO bekannt gab, wurde nahe der Meerwasseraufnahme des AKW radioaktives Strontium gefunden. Dessen Konzentration liege bis zum 240-fachen über der erlaubten Höchstgrenze. Nur fürs Protokoll, ich hasse relative Angaben. Mit absoluten Angaben kann ich irgendwie deutlich mehr anfangen. Vor allem, weil so erlaubte Höchstgrenzen durchaus die unangenehme Eigenschaft haben, dass sie nicht konstant sind. So insbesondere nicht im Zeitablauf, aber hey. 9.05 Uhr haben wir es übrigens. Nach Angaben der Atomaufsichtsbehörde wurde das gefährliche Element außerdem im Grundwasser bei den beschädigten Reaktoren 1 und 2 des AKW entdeckt. Strontium schädigt das Knochenmark und kann Leukämie auslösen. Oder anders ausgedrückt, sie haben strahlendes Material im Grundwasser. Es ist also jetzt genau das eingetreten, womit man schon rechnen durfte. In der Gegend rund um die Kernkraftwerke ist jetzt auch das Grundwasser verseucht. Und im Zweifelsfall ist davon auszugehen, dass das Grundwasser großräumiger verseucht ist. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, da sollte niemals, jemals wieder jemand hingehen. Ja, also, wer jetzt noch irgendwie den Bewohnern der Gegend da, den ehemaligen, erzählt, dass sie demnächst aber wieder zurückkehren könnten, darf sich der gefährlichen Lüge bezichtigen lassen. Weil das ist schon keine einfache Lüge mehr, das ist schon eine gefährliche Lüge. Aber hey. Hubschrauber. Das klingt schwer nach einem Hubschrauber. Was daran liegen könnte, dass es ein Hubschrauber ist. Dann gibt es die Staatszahlung. Die japanische Regierung hat das Gesetz für einen Entschädigungsfonds für die Opfer der Atomkatastrophe von Fukushima auf den Weg gebracht. Der Fonds soll es dem AKW-Betreiber TEPCO ermöglichen, ohne eine Insolvenz zu vermeiden. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass sich neben der Regierung auch andere Energieversorger an einem solchen Fonds beteiligen müssen. TEPCO soll das Geld später zurückzahlen. Es wird befürchtet, dass die Unternehmen die Strompreise anheben, um dadurch ihre Pflichtzahlungen gegen zu finanzieren. Captain Obvious. Die Gewinne sind doch schon längst beiseite geschafft, die sie in den vergangenen Jahrzehnten gemacht haben. Natürlich erhöhen die Strompreise. Oder anders ausgedrückt, TEPCO, die eigentlich dafür verknackt werden müssten, dass sie da ein offensichtlich unsicheres Atomkraftwerk betrieben haben, plus die Aufsichtsbehörden, die offensichtlich weggeguckt haben, inklusive IAEA, die immer noch weit wegguckt. Ja, wäre der Tsunami nicht gewesen. Also erstens, der Begriff Tsunami kommt aus dem Japanischen. Es ist also davon auszugehen, dass in Japan Tsunamis nicht so selten sind, dass man da nicht mit hätte rechnen dürfen. Zweitens, nein, Reaktor 1 hat das Containment gerissen noch zwischen Erdbeben und Tsunami. Na, da ist eine größere Menge Wasser in der Zeit abhandengekommen. Ist alles wohl dokumentiert, aber hey, die ignoriert das. Drittens, die Aufsichtsbehörden wussten allerspätestens im Dezember letzten Jahres, dass ein Erdbeben einer Stärke größer so und so viel, beziehungsweise Tsunami größer, was waren es, 8 Meter, ihnen mit 100% Wahrscheinlichkeit permanente Schäden an den Reaktoren zuweisen würden. Das wussten die Aufsichtsbehörden. Ob sie was daraus gelernt haben, ob sie irgendwas getan haben dagegen, drücken wir es vorsichtig aus, ist mir zumindest keine Meldung begegnet. Kann ja sein, dass sie irgendwas versucht haben. Drittens, warum zahlt eigentlich die Regierung, der Staat für irgendwas, was ein Atomkonzern bis in die ewige Insolvenz zu bringen hätte? Vor allen Dingen, was hat man davon, den Konzern jetzt nicht in die Insolvenz gehen zu lassen? Na, von wegen, die zahlen das mal irgendwann wieder zurück. Das sind Milliarden an Euro. Na, also, die zahlt der Staat, ja, wunderschön, also alle. Und wo sind die Gewinne hin verschwunden? Ja, dumm, oh, da, guck mal, ein Atomkraftwerk. Na, also, wie wäre es damit? Die Aktionäre, das ist wahrscheinlich doch eine Aktiengesellschaft, von TEPCO werden alle persönlich haftbar gemacht, jeweils im Anteil an Besitz an TEPCO. Na, also, das, was da jetzt passiert, ist nämlich schlicht und ergreifend genau die Form von Subvention, die wir ja auch haben. Ein AKW-Betreiber ist nicht verpflichtet, sich weit genug versichern zu können. Na gut, es gibt keine Versicherung für Atomkraftwerke. Gibt es nicht, weil keine Versicherung verrückt genug ist, bei dem hohen Risiko, den gigantischen Betrag an Geld, der da fällig wird, wenn es denn mal zum Versicherungsfall kommt, bereithalten zu wollen, beziehungsweise die Prämien könnte sich eh niemand leisten. Oder würde sich niemand leisten wollen. No. Dann gibt es noch einen Dekontest. An der Atomruine in Fukushima testen die Arbeiter weiter eine Anlage, mit der verseuchtes Wasser dekontaminiert werden soll. Die Anlage werde voraussichtlich am Freitag in Betrieb genommen, teilte der Betreiberkonzern TEPCO mit. Mit der neuen Anlage sollen die großen Mengen hochgradig verseuchten Wassers gereinigt werden, die in der stark zerstörten Atomanlage zur Kühlung der Reaktoren schwappen. Schwapp. Nee, klar. Na, also, sie testen noch. Ist eine Meldung von Dienstag. Dienstagmittag. Na, und dass sie irgendwie es schaffen können, da wirklich sämtliche Strahlung aus dem Wasser rauszuholen, soweit dass die ungefährlich ist, die Reststrahlung. Da habe ich ja ganz ehrlich Zweifel dran. Mal eins davon abgesehen, wo kommt die Strahlung denn hin? Na, ich meine, da gibt es dann irgendwie Isotope, die strahlen halt einfach. Wo packt ihr die denn hin? Wie verschwinden die denn da? Dass ihr Hokuspokus macht und plötzlich sind die Isotope alle plötzlich wieder in die nicht strahlenden Isotope umgewandelt, das wage ich ja mal zu bezweifeln. Also, wo kommt das Material hin? Beziehungsweise, was macht ihr, wenn sowas Leckeres wie Plutonium drin ist, was auch schon im nicht strahlenden Zustand giftig ist? Da habt ihr nichts von gewonnen, wenn ihr dann nur den Strahlenteil davon entfernt, sondern das Zeug muss ja raus. Raus und nie wieder rein. Hilf ein Rasenmäher. Ein großer Rasenmäher. Mal ganz davon abgesehen, dass die war wohl mal Pferdeweide, weil der keinen Zaun mehr hat seit Wochen. So, dann habe ich mir am Mittwoch, weil ich da keine Meldung zugefunden habe, einfach mal selber reingeschrieben. TEPCO plant jetzt da wohl irgendwie Plastikabdeckungen über die Reaktoren zu stülpen. So Plastiktütchen, damit da nichts mehr raus kann. Was mir einfällt, ja, ist eine großartige Idee. Aber ob das viel hilft gegen zum Beispiel 4 Sievert die Stunde Wasserdampf, der unkontrolliert an einer Ecke aus Reaktor 1 raussapscht, oder gegen die Tatsache, dass da im Zweifelsfall auch noch das eine oder andere Loch da ist, was sie noch nicht gesehen haben. Na, weil, also sie können jetzt ja versuchen, irgendwie die Gebäudestrukturen, also mal ganz davon abgesehen, allerspätestens Reaktor 3 sieht, was man so von den Fotos, die da inzwischen veröffentlicht wurde, sehen kann, sieht mir nicht danach aus, als hätte man dann auch irgendwelche tragenden Strukturen, auf die man ernsthaft Last draufpacken könnte. Na, plus ich würde da nicht arbeiten wollen. Das sind Leute, die da verbrannt werden. Na, weil die kommen im Zweifelsfall gerade in Kontakt mit so austretendem Wasserdampf. 4 Sievert die Stunde. Nach 4 Minuten hast du 250 Millisievert im Körper. Nach 7 Minuten, was ein Liquidator in Tschernobyl arbeiten durfte, bevor er dann in Feierabend geschickt wurde. Nach 7 Minuten hast du schon mehr als die offiziell erlaubte Fukushima-Atomkraftwerks-Mitarbeiterdosis. Nach einer Stunde hast du eine tödliche Dosis. Na, plus die Gegend da selber ist ja auch nicht sauber. Also es reicht ja nicht, dich von der strahlenden Stelle zu entfernen, sondern du musst da ganz, 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 ganz weit weg. Na, aber hey. Also jetzt wollen sie jedenfalls da einen Deckel drauf machen, irgendwie eine Plastikfolie drum wickeln. Das soll dann luftdicht sein. Ja, ich meine, das erhöht dann die Möglichkeit, dass von austretendem Wasserstoff und austretendem Sauerstoff sich dann wieder eine schöne Konzentration zusammenreimt, die dann bei der nächsten Gelegenheit explodiert, weil dass sie irgendwelche Folien haben, die hier explosionssicher sind, darf ja auch irgendwie bezweifelt werden. Na, und sie hatten ja mal vorher da irgendwie was, das war ja ganz ordentlich Abdeckung, nannte sich Gebäude. Und dann hat es Fump gemacht und dann waren die Gebäude alle der Reihe nach weg. Der einzige Reaktor, der von außen nicht extrem kaputt aussieht, ist 2. Aber ich glaube, bei dem muss es auch irgendwas Explosionsartiges gegeben haben. Es wäre mir jedenfalls neu, dass der nicht explodiert wäre. Aber hey, ist ja alles egal, weil sie wickeln da jetzt Plastikfolien um. Und dann wird es blühende Landschaften geben. Also so in 1 bis 3 Millionen Jahren. Oder so. Mit lustigen neuen Tierformen. Ja, ja, da gibt es auch irgendwie das Video von einem Kaninchen, Hasen, irgendwie so ein Mümmelvieh, was angeblich keine Ohren haben soll. Wo allerdings an dem Video ungefähr alles unklar ist, inklusive ob das überhaupt von da kommt. Und von daher nichts Genaues weiß man nicht. Aber hey, So, Restatomecke. Da hätten wir erstmal die CSU gegen Passau, DPA. Die Regierungspläne zum Atomausstieg stoßen in der CSU-Landesgruppe zunehmend auf Kritik. Führende CSU-Abgeordnete wandten sich in der Passauer Neuen Presse gegen ein festes Ausstiegsdatum. Der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses im Bundestag, Ernst Hinsken, kritisierte zudem, das Ausstiegsgesetz sei mit heißer Nadel gestrickt. Er ließ offen, ob er dem Ausstiegsgesetz im Bundestag zustimmen wird. Auch der stellvertretende Vorsitzende der CSU-Landesgruppe, Max Straubinger, wollte sich nicht festlegen. Ja, ob die da nur irgendwie zustimmen oder ob die dann versuchen, dann gerade wichtige Termine irgendwo außerhalb des Plenarsaals wahrzunehmen, das ist mir ja Hupe. Ich find's nur lächerlich, dass irgendwelche CSU-Pfeifen meinen, nein, also Atomausstieg, das ist ja völlig doof. Nur noch mal für den Hinterkopf, CSU, das sind die dummen Vollidioten, die sich mit Händen, Füßen und allem, was sie sonst noch finden können an Körperteilen, dagegen wehren, dass in ihrem Bundesland überhaupt nach einem Endlager geguckt wird, ob es irgendwo Gebiete gibt, wo man ein Endlager versuchen wollen könnte. Na, und die haben da irgendwie so Gebirge, was ja vielleicht eventuell, wenn man irgendwo ein Areal finden will, was vielleicht nicht gar so häufig bewegt ist, also wo man auch mal ein paar hunderttausend Jahre Zeug reinkippen kann, ohne dass es dann erdbebig weggekrümelt wird. Da könnte man da vielleicht mal gucken, ob es da irgendwie Gelegenheiten gäbe. Aber hey, also die CSU-Pfeifen, die sich weigern, nach Endlagern in ihren Arealen suchen zu lassen, die wollen aber auch keinen Ausstieg. Hey, wie wär's damit, sehr geehrte CSU-Landesgruppe? Ihr übernehmt die Patenschaft, und ich meine das wörtlich, über, sagen wir mal, ein paar tausend Brennstäber. Die werden dann bei euch zu Hause in den Wohnungen eingelagert. Nein, es kommt nie mehr jemals jemand zu Besuch, um nachzugucken, wie es den Dingern geht, weil die Dinger strahlen. Ha? Wäre das eine Maßnahme? Oh, übrigens, ihr müsst dran denken, die regelmäßig zu gießen. Wenn ihr die nicht gießt, dann schmelzen die. Ne? Immer schön mit Wasser bedeckt lassen. Däh. Also was die irgendwie haben, die haben irgendwie, also nach meinem naiven Verständnis haben die noch nicht verstanden, worum es geht, aber ja. Das haben einige von denen noch nicht. Hilfe, Leute mit Skistöckern. Hier ist doch gar kein Schnee. So, dann gibt's das Netzlimit. Habe ich mir am Samstag hier reingeklebt. Ich habe mir Meldungen am Samstag reingeklebt. Ich finde das total faszinierend. Dafür habe ich am Sonntag dann abends nichts mehr geschafft. Bonn, DPA. Das deutsche Stromnetz arbeitet derzeit oft am Limit. Das sagte der Präsident der Bundesnetzagentur, Matthias Kurt. Die Situation sei so angespannt, dass zum Teil geplante Reparaturen verschoben worden seien. Der Ausbau des Netzes sei dringend geboten. Regionen, die davon betroffen sind, sollen Zahlungen erhalten. Gerade zu Pfingsten muss das Netz alljährlich einen besonderen Stresstest bestehen, weil zu wenig Verbrauch meist viel Sonnen- und Windenergie produziert wird. Weil bei zu wenig Verbrauch meist viel Sonnen- und Windenergie produziert wird, die in das Netz hineinpresst. Hat zwar eigentlich überhaupt nichts mit Atom zu tun, aber so die Begründung, dass man dann jetzt aber Kraftwerke nicht abschalten könne, weil ohnehin schon zu viel Strom im Netz sei. Es gibt da so Regelungsverfahren, wenn da zu viel Strom angeboten wird. Von denen macht man heute bereits Gebrauch. Man kann nämlich dafür sorgen, dass so ein Windkraftwerk abgeschaltet wird. Und nicht nur eins. Also wenn sie da irgendwie nicht in der Lage sind, die Regelungen richtig bundesweit zu regeln, dann ist das kein Fall von, wir brauchen aber mehr Stromleitungen, sondern dann ist das ein Fall von, ihr müsst eure verdammte Regelungstechnik zum Funktionieren bringen. Wenn die nicht funktioniert, wie sie vorgesehen ist, dann hat das mit dem Stromnetz ungefähr überhaupt gar nichts zu tun. Da ist mir zur letzten Woche ist mir da noch eingefallen, also erstens, ich habe Blödfug erzählt, wenn jedes Jahr zwei Kraftwerke abgeschaltet werden, ist natürlich am Schluss nicht eins, sondern drei übrig. Aber es gibt dann noch so ein klitzewinziges Problem, was man hat, wenn man die Kraftwerke zu lange laufen lässt. Weil die Dinger müssen ja aktiv gekühlt werden. Was effektiv heißt, wenn man jetzt alle Atomkraftwerke in Deutschland abschalten würde, bräuchte man immer noch die Leistung von einem Atomkraftwerk nur für die Restkühlung. Ja, und wenn dann da im Jahre 2022 drei relativ frisch abgeschaltete und drei gerade in dem Jahr abgeschaltete Kraftwerke da sind, dann brauchen wir nochmal die Leistung von einem AKW, nur damit die Atomkraftwerke auch wirklich nicht mehr problematisch sind in ausgeschaltet. Ja. Oder anders ausgedrückt, es wäre sogar eine verdammt gute Idee, zum Schluss irgendwo ein Kraftwerk übrig zu haben, was alle anderen Kraftwerke dann nämlich versorgt und nicht mehr als echte Stromerzeugung zählt, sondern nur noch als hier Notfallabschaltstrom für alle anderen. Und das alleine abzuschalten, das braucht dann nicht mehr ganz so viel Strom, weil ein Atomkraftwerk ist nicht so unheimlich teuer, was die Stromversorgung angeht. Aber wenn man 6 Atomkraftwerke in 2 Jahren abschaltet, das fällt dann schon ein bisschen ins Gewicht. Nur bis die dann alle im Cold Shutdown sind und dann wirklich man Feierabend machen kann, ohne sich dringend Sorgen zu machen. Na, aber hey, das hat irgendwie Merkel auch noch nicht gerafft. Beziehungsweise das ist so meine Vermutung, dass das Absicht ist. Dass nämlich im Jahre 2020 irgendwann wer auf den Trichter kommt. Stromausfälle, Netzlücke. Wir müssen dringend die Atomkraftwerke noch 300 Jahre länger laufen lassen. Aber hey. So, dann gibt's hier Kretsch, ja. Ich weiß nicht, was der Kretschmann so raucht. Aber der hat die Grünen aufgerufen, den zwischen Bund und Ländern ausgehandelten Atomausstieg mitzutragen. Die Vereinbarung sei für seine Partei ohne Frage ein epochaler Sieg. Das ist gar kein Sieg. Wer behauptet, das sei ein Sieg, hat sich das Kleingedruckte noch nicht angeguckt. Na, 2021 3 Kraftwerke, 2022 3 Kraftwerke. Das sind insgesamt 6 Kraftwerke, die wirklich bis übers Limit hinauslaufen. Und ja, im Jahre 2020 werden die Forderungen aufkommen, dass man doch noch mal ein paar Jahre ranhängen kann. Allerspätestens. Na, wer das nicht zu sehen in der Lage ist, der ist noch blinder als ich. Und ich habe nur noch ein Auge, was ernsthaft was sieht. Aber ja. Sagte jedenfalls der grünen Politiker dem Tagesspiegel am Sonntag. Kretschmann warnte davor, beim Sonderparteitag am 25. Juni den Atomausstieg bis 2022 abzulehnen. Damit würde man sich auf dem Weg zur führenden politischen Kraft in Deutschland ausbremsen und im Oppositionsstatus einmauern. Ja, diesem Pseudokompromiss zuzustimmen, sorgt nur auch nicht dafür, dass man sich als führende Kraft in Deutschland gerieren kann, sondern sorgt nur dafür, dass die Grünen beweisen, dass sie von der christlich zensierenden Union am Nasenring durch die Arena geführt werden. Ja, wenn ihr das wollt, macht das. Ich kann euch sowieso nicht mehr ernst nehmen. Hier so von wegen das ganze Antikriegsgeblubber. Ja, Kosovo haben sie mitgetragen. Sie haben sich eigentlich nie irgendwo wirklich dagegen gewandt. Na, Atomausstieg, ja, aber auch nicht sofort, sondern dann halt irgendwann. Wo jedem klar war, was herauskommt, dass das nämlich wieder abgeschafft wird. Aber hey! So, dann gibt's hier noch den Miettöpfer. In Berlin, der langjährige Bundesumweltminister Klaus Töpfer rät den Großkonzernen zu Miete machen bei der Energiewende, statt mit Klagen gegen den Atomausstieg vorzugehen. Eine konstruktive Mitarbeit werde auch im wirtschaftlichen Interesse der Konzerne sein, sagte Töpfer der dpa. Der CDU-Politiker ist Vorsitzender der Ethikkommission für den Atomausstieg. Müsste das nicht korrekt heißen, war? Die haben ihren Endabwertungsbericht vorgestellt, ihre Endauswertung. Da dürfte jetzt eigentlich nichts mehr bei rauskommen. Mal ganz davon abgesehen, dass man eigentlich für, ja, also 2021 kann hinkommen. Wir empfehlen einen Ausstieg binnen 10 Jahren. Dass man da eigentlich überhaupt keine Kommission für braucht. Aber hey, wenn man nicht mehr weiter weiß. Es sei auf der anderen Seite nicht verwunderlich, dass diese in einer Marktwirtschaft agierenden Unternehmen bemüht seien, ihre Interessen zu wahren. Ihr einziges Interesse besteht darin, Gewinne zu machen auf Kosten von Scheiß drauf. Na? Gewinne. Habe ich mir am Montag reingeklebt. Dann gab es die Kraftteiligung. Die nordrhein-westfälische Regierungschefin Kraft hat eine umfassende Beteiligung der Länderkammer an den Beratungen über das Gesetzespaket zur Energiewende gefordert. Sie erwarte, dass offene Fragen im Vermittlungsausschuss geklärt würden, sagte die amtierende Bundesratspräsidentin dem Hamburger Abendblub. Frau Kraft kritisierte unter anderem die Pläne der Bundesregierung, ein Atomkraftwerk als sogenannte Kaltreserve betriebsbereit zu halten. Mögliche Engpässe bei der Stromversorgung können auch ein fossiles Kraftwerk ausgleichen. Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Lemke verlangte für die vorerst weiterlaufenden Reaktoren neue Sicherheitsmaßnahmen auf Kosten der Betreiber. Risiken wie Flugzeugabstürze oder Terroranschläge seien schließlich nicht verschwunden, sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presseagentur. Also formal geht eine frühzeitige Abschaltung auch komplett ohne Beteiligung der Länderkammer. Das haben nämlich, glaube ich, Rot-Grün damals so gemacht. Und die Begründung dafür ist relativ einfach. Die Begründung ist nämlich, dass eine Abschaltung von Kraftwerken ja die Länder als Aufsichtsgremium nicht neu fordern. Die müssen da nicht extra noch was kontrollieren. So, wenn dann noch irgendwelche Nachforderungen kommen, dann wiederum wird es allerdings schwer, die Länder zu ignorieren. Ja, aber es sieht ja danach aus, dass Schwarz-Gelb mal wieder komplett am Bundesrat vorbei agieren will. Wobei es Gesetze geben wird, die sie nicht komplett am Bundesrat vorbei durchbringen können. Und ob die Laufzeitverlängerung denn korrekt am Bundesrat vorbeigegangen ist, das ist ja gerichtlich auch immer noch nicht geklärt. Ich biete mir allerdings auch ein, dass da irgendwie ein Gerichtsverfahren anhängig sein müsste. Aber hey. Na, also die Kraft will jedenfalls auch beteiligt werden. Und sie fände es ganz töfte, wenn sie denn auch mal irgendwie sagen könnte, was sie denn nun eigentlich will. Ja, wenn sie das weiß. So, dann auch am Montag habe ich mir hier die Italabstimmung reingeklebt. Rom, dpa. Die Italiener haben sich in einem Anti-Atom-Referendum deutlich gegen einen Wiedereinstieg ihres Landes in die Kernenergie ausgesprochen. Nach Auszählung der Stimmen in einem Drittel der Wahllokale ergab sich eine Mehrheit von über 90% gegen AKW. Und ich glaube, das ist auch irgendwo so richtungsmäßig das Endergebnis. Also ob es jetzt 90% sind, weiß ich nicht, aber definitiv eine Mehrheit der Italiener will nicht wieder Kernkraft. Die haben keine Kernkraft und die wollen auch keine neue Kernkraft. Vor allen Dingen, weil jedem, der irgendwie eigenständigen Atembewegungen in der Lage ist, klar sein darf, dass Kernkraft einzuführen, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass jetzt da nun allgemein bekannt ist, dass die Dinger Größenordnung alle 25 Jahre bei der aktuellen Ausstattung irgendwo ein INES-7-Event passiert, dass das eine total dämliche Idee ist. Es sei denn, man legt gesteigerten Wert auf INES-7-Events auch bei sich vor der Haustür zu erleben. Aber hey. Für Regierungschef Silvio Berlusconi bedeutet dies eine neue schwere Schlappe nach den verlorenen Kommunalwahlen. Neben der Atomkraft wandten sich die Italiener in dem Referendum ebenso deutlich gegen eine Privatisierung der Wasserversorgung und außerdem verwarfen sie ein Amnestiegesetz für den Ministerpräsidenten und sein Kabinett. Na, weil er wollte mal wieder nicht vor Gericht gezerrt werden können. Na, Berlusconi, der Diktator von Italien, der nur deswegen nicht offiziell als Diktator bezeichnet wird, weil er pseudodemokratische Abstimmungen immer wieder mal durchführt, bei denen er sich bestätigen lässt, der will einfach nicht vor Gericht gezerrt werden können. Egal, was er tut. No? Aber hey, habe ich mir am Montag reingeklebt. Und dann gab es Biblis. Biblis gibt es zwei Meldungen, nämlich eine vom 14. und eine vom 16. Am 14. hat nämlich der RWE-Konzern sich die Möglichkeit offen gehalten, das Kernkraftwerk Biblis, noch einmal für kurze Zeit in Betrieb zu nehmen. Eine Sprecherin teilte mit, es sei noch keine Entscheidung gefallen. Das Moratorium für Biblis läuft am 18. Juni ab. Danach dürfte die Anlage theoretisch noch einmal ans Netz gehen, und zwar bis das Atomausstiegsgesetz der Bundesregierung in Kraft tritt. Der Bundesratsbeschluss ist für den 8. Juli geplant. Der Konzern E.ON hat bereits mitgeteilt, seine Meiler unter Weser und Isar 1 nicht noch einmal anzufahren. Und am 16. gab es dann die Meldung, RWE hat offiziell bestätigt, das Kernkraftwerk Biblis in Hessen nicht wieder anzufahren. Das Kraftwerk blieb auch nach dem Auslaufen des Atommoratoriums vom Netz, weil denen nämlich aufgefallen ist, wenn man es jetzt anmacht, gehen wahrscheinlich die Entsorgungskosten nur nochmal hoch. Das lohnt noch nicht. Dafür müsste man irgendwie mehr als einen Monat Laufzeit nochmal rauskriegen. Ist so meine Kreativinterpretation. Na, es macht ohnehin irgendwie keinen Sinn, dass das Moratorium, dass die vorläufig, und ich betone vorläufig, gefährlichen Kraftwerke jetzt abgeschaltet sind, dass das jetzt mal irgendwie kurz mal nicht gelten soll, weil also die Begründung, warum sie abgeschaltet wurden, war doch wegen Sicherheitsbedenken. Na, so rum hat auch die Bundesregierung argumentiert. Ja, die Sicherheitsbedenken haben sich nicht nach 3 Monaten in Wohlgefallen aufgelöst, sorry. Ganz im Gegentum. Na, nach dem Bericht der Reaktorsicherheitskommission gibt es 3 Kraftwerke, die, wenn man sie anmacht, schon mehr als nur noch fahrlässig sind. Und kein einziges Atomkraftwerk in Deutschland hat die Sicherheitskriterien voll erfüllt. Oder anders ausgedrückt, kein einziges Atomkraftwerk in Deutschland kann als wirklich sicher bezeichnet werden. Auch wenn Frau Dr. Merkel sich irgendwo hinstellt und sagt, ja, man kann ja nicht sagen, die Atomkraftwerke seien sicher, aber sie sind sicher. Wenn man das nicht sagen kann, Frau Merkel, dann sagt man das auch nicht. Und dann sagt man auch nicht, dass man das nicht sagen kann und es doch sagt. Weil dann sagt man es nicht, Punkt. Aber ja, also jedenfalls hat RWE jetzt gesagt, okay, also Bibel, das machen wir nicht nochmal an. Da waren sie sich erst irgendwie nicht ganz sicher und haben dann aber beschieden, okay, nö, machen wir nicht an. So, dann gibt es hier das Mietplus. Der Direktor des Deutschen Mieterbundes, Siebenkotten, rechnet mit steigenden Kaltmietern im Zuge der Energiewende und der damit verbundenen Gebäudesanierung. Wobei mir irgendwie nicht ganz klar ist, wieso jetzt irgendwie die Mieten auf einmal sich erhöhen sollten. Na, also ich meine, wenn jetzt Gebäudesanierung plötzlich nötiger wird, hieße für mich effektiv, die Vermieter haben die Gebäude eigentlich nicht so saniert, wie sie hätten müssen. Ja, vor allen Dingen ist mir noch nicht ganz klar, wo da irgendwie die Energiewende in das Spiel kommt. Was haben irgendwie ausgeschaltete Atomkraftwerke damit zu tun, dass Gebäude saniert werden müssen? Das leuchtet mir irgendwie überhaupt gar nicht ein. Ja, und das ständige Geschwalle von höhere Mieten, höhere Mieten, höhere Mieten. Leuchtet mir auch nicht ganz ein, wo das herkommt. Also ich meine, ja, okay, die Vermieter müssen dann irgendwie Geld ausgeben und das Geld werden sie sich von der Ratmawien wieder zurückholen. Insofern schon klar, aber was wird das eigentlich, wenn es fertig ist? Habe ich mir am Mittwoch eingeklebt. Auch am Mittwoch gab es dann die vorläufig Ausmeldung von RWE und ENBW, die nämlich ihre Atomkraftwerke Biblis und Philippsburg 1 nach Auslaufen des Atommoratoriums höchstwahrscheinlich nicht wieder anfahren. Ja, von ENBW habe ich noch keine finale Meldung gehört. RWE hatte ich ja eben gerade. Rechtlich wäre ein Anfahren möglich, da das neue Atomgesetz, das die endgültige Stilllegung verfügte, nicht vor Mitte Juli vorliegen wird. Na, also nur nochmal, damit ich es auch nochmal ausgesprochen habe. Die Begründung, warum die Atomkraftwerke abgeschaltet wurden, die 7 plus Krümmel, gut, Krümmel war ihr vorher aus, aber warum die 7 Atomkraftwerke so schnell abgeschaltet wurden, war, dass man sich nicht sicher sei, dass sie sicher wären. So, an dem Sicherheitsstatus der Atomkraftwerke hat sich in den 3 Monaten ungefähr überhaupt gar keine Änderung ergeben. Das Einzige, was wir jetzt wissen, ist, dass laut Papier, also laut reinem Unterlagenstudium, kein einziges Kraftwerk wirklich sicher ist und 3 Kraftwerke so unsicher sind, dass wenn man da irgendwie mit einem Papierflieger gegen dötscht, plötzlich eine Kernexplosion passiert. Um es mal übertrieben darzustellen. So, das ist das, was wir wissen. Nach Unterlagenstudium. Mehr hat die Reaktorsicherheitskommission ja überhaupt nicht gemacht. Sie sind nicht irgendwo hingegangen, haben geguckt, haben mal irgendwie einen Papierflieger genommen und ganz vorsichtig gegen die Reaktoraußenhülle gedrückt, um zu gucken, ob da dann ja schon ein Loch entsteht. Sondern die haben einfach nur nach Papier entschieden. Und jetzt soll also die Sicherheitslage plötzlich so viel besser sein, dass rein rechtlich niemand mehr sagen kann, nee, ihr macht die nicht an. Die sind unsicher. Also irgendwas leuchtet mir da gerade nicht ein. Also entweder war die Begründung für die Abschaltung blöd, Fug. Ja, war sie, weil an der Sicherheit der Kraftwerke hat sich ja mit Fukushima auch nichts geändert. Da hat sich ja faktisch überhaupt gar nichts geändert. Das Einzige, was sich geändert hat, ist der Status der TEPCO-Reaktoren Fukushima Daiichi. Na, aber hey. Und hier gibt es dann noch ein spannendes Detail in der DPA-Meldung. Mit einem Atomkraftwerk lässt sich abzüglich der Steuer auf Brennelemente pro Tag mehr als 500.000 Euro verdienen. Was dann nämlich der Grund ist, warum es Firmen gibt, die überhaupt darüber nachdenken, ob man nicht so ein Atomkraftwerk mal wieder anmachen kann. 500.000 Euro plus. Reingewinn. Ja, so 500.000 wird ja der Betrieb nicht pro Tag kosten. Der wird ja eher so irgendwie im übersichtlichen paar tausend Euro Bereich liegen, wenn überhaupt so hoch. Ne, so ein Atomkraftwerk, das ist ja sicher, das kann man ja auch völlig unbeobachtet laufen lassen. Solange alles funktioniert. Wenn es dann aufhört zu funktionieren, naja, dann ist halt scheiße. Aber hey, zahlt der Staat. Von daher. Na, also 500.000 kann man da Reingewinn reinholen. Klasse. Dann gibt es die Solar-Nicht-Kürzung. Die Bundesregierung will nämlich nach einem Zeitungsbericht auf die eigentlich zum 1. Juli geplante Kürzung der Solarförderung verzichten. Es werde im Juli keine Absenkung der Vergütung geben, sagte die parlamentarische Staatssekretärin im Umweltministerium Katharina Reiche der Financial Times Deutschland. Der Grund dafür sei, dass von März bis Mai außergewöhnlich wenige Solaranlagen neu gebaut und gemeldet wurden. Was vielleicht daran liegen könnte, dass den Leuten, die Solaranlagen hätten bauen lassen wollen, aufgefallen ist, dass es sich nicht lohnt, wenn die Förderung wegfällt. Dass die Dinger eben noch nicht so weit selbsttragend sind, dass man da ohne Förderung ein Business draus machen kann. Na, deswegen hat dann kaum jemand mehr sich eine neue Anlage hingestellt. Also zumindest kaum jemand, der nicht ohnehin schon eine Anlage in der Planung gehabt hat. Na, und deswegen wird jetzt die Förderung nicht gekürzt. Ist doch logisch, wenn man mal ganz scharf drüber nachdenkt. Dann gibt es hier noch in Fort Calhoun in Nebraska in den USA ein Atomkraftwerk. Das ist schon mal aufgefallen, weil da nämlich irgendwie eine Kühlungspumpe durch akute Nichtfunktion auffiel. Aber hey, Kühlkreislauf brauchen wir doch nicht. Bah, scheiß auf die Kühlung. Und die haben da jetzt das Problem, dass denen das Wasser im Haus steht. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob es in ihrem Haus steht, aber die haben jedenfalls ein Hochwasserproblem. Und der Notstromdiesel hatte da gerade schon Ärger. Das Abklingbecken ist gut gefüllt und die Flut könnte die Stromversorgung aus dem Netz gefährden. Oder anders ausgedrückt, bei denen ist, ohne dass da eine große Welle Tsunami vorbeischwappt, könnte denen passieren, wenn es in die Stromversorgung von außen kappt, dass sie ernsthaft das Problem kriegen. Ja, Stromversorgung kappt, Diesel schafft es nicht. Batterien haben sie eh nicht genug. Können sie nicht. Batterien sind eh immer nur Überbrückung. Und wenn das Wasser lange genug da steht, dann kommt man auch nicht so trivial ran. Das könnte dann ein Kühlungsproblem ergeben. Aber hey, wir wissen doch, dass Kühlung bei Atomkraftwerken nach der Abschaltung nicht wichtig ist. Ich hoffe doch, sie haben das Ding inzwischen abgeschaltet. Weil wenn sie es nicht abgeschaltet haben, dann wissen wir doch, dass eine Kühlung völlig irrelevant ist. Das bisschen Nachzerfallswärme. Hier ist ja keine Ironie enthalten. Ironie ist ja für viele ein Fremdwort. 9.35 Uhr haben wir dann gerade. Und? Oh Mensch, mit nur 33 Minuten, aber ich sollte die Akkus wechseln. Da fällt mir mal spontan ein, schöne Grüße an Hohenwestedt, war klasse. Und ich komme dann in der Musikecke an. Und ja, von Hohenwestedt gibt es dann auch noch ein bisschen Musik. Ein bisschen mehr Musik. Demnächst. Dauert gar nicht mehr so lange. Noch diese Woche. So, genau, und dann kommen wir in der Musikecke an. Da wohnt von Crystal Kovac der Titel Wake Tomorrow aus dem Album Underground, 3 Minuten 36 lang, gefunden im Podsafe Music Network. Gefolgt von dem Herrn Zudeik zur Kalenderwoche 23, der letzten Woche, Atom, E-Hack und mehr. 3 Minuten ist das ungefähr lang. Kriegt ihr dann auf die Ohren. Ich sag dann danke fürs Anhören, Ruderladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst so gemacht habt, um mich hören zu können. Zum Beispiel meine Akkus leersaugen. Eneloops. Das sind schon die neuen. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Aufnahmegeräte fressen alle mehr. Egal. Für den selten wahrscheinlichen Fall, dass irgendjemand von euch sich bemüßigt fühlen sollte, mir noch irgendeine Form von Reaktion zukommen zu lassen, darüber, was ich hier so erzählt habe und ob das irgendwem gefallen hat oder auch nicht, und wenn ja, was, und wenn nein, warum nicht, fühlt euch eingeladen, mich mit Mails zu bombardieren, mich bei Twitter anzuhauen oder einen Kommentar im Blog zu hinterlassen. Mails an compiblog@googlemail.com, twitter@compot und Mailadresse steht im compiblog.de im Impressum. Ich heiße ja nicht kino.to oder die Kriminalpolizei, ohne ein Impressum zu haben. In diesem Sinne, viel Spaß mit Crystal Kovac und Wake Tomorrow. Kann ich nur empfehlen, morgen auch wieder aufzuwachen. Sonst ist das Leben so zu Ende. Und bis zum nächsten Mal, wenn nichts dazwischen kommt.
It's happening. Your head in my lap and the tears run dry. We both know why. The strain of the moment is growing. We will be on breakpoint, but no one knows. Hold on, baby, hold on. You try.
Away. You call the play, the throw. Die haben vielleicht Nerven, unsere Regierenden. Jede Woche steigen sie mindestens einmal aus der Atomenergie aus. Zuerst die Ankündigung, dann die Bestätigung der Ankündigung, dann der Beschluss im Kabinett, jetzt die Debatte im Bundestag. Und jedes Mal ist die Bundesregierung voll des Lobes über sich, versteht sich.
Das ist eine Revolution im Bereich der Energieversorgung?
Nee, das war im vorigen Herbst. Da hat sie sich für die Verlängerung der Atomlaufzeiten gelobt, also für den Ausstieg aus dem Ausstieg.
Ein gesellschaftliches Pionierprojekt?
Jawohl, das ist von dieser Woche.
Das anspruchsvollste, konsequenteste Energie- und Umweltprogramm, das es in Deutschland jemals gegeben hat.
Das ist jetzt wieder aus dem vorigen Oktober.
Wir schaffen die Voraussetzungen für die Energieversorgung von morgen.
Nee, ist es
und genau
wahr.
Das hat es bislang so nicht gegeben in Deutschland.
Oh, oh, oh. Na, Frau Angela, vor oder nach Ihrer Erleuchtung?
Es kann doch nicht sein, dass ausgerechnet Sie sich hier hinstellen. Als die Erfinderin der Energiewende in Deutschland, das zieht einem doch die Schuhe aus.
Und was lernen wir daraus? Politik geht auch ohne Schuhe und große Worte gelten für alles und fürs genaue Gegenteil von allem.
Dies ist ein außerordentliches Zeichen der Anerkennung.
Ja, klar.
Auch und insbesondere für ganz Deutschland.
Nee, danke, ich verzichte. Der US-Präsident hat der Merkel seine Freiheitsmedaille an den Hals geworfen. Zu diesem Behufe gab es großen Bahnhof in Washington.
Auch wenn wir anders aussehen als unsere Vorgänger, haben wir doch vieles miteinander zu besprechen.
Man muss Ihre Worte ja nicht verstehen, obwohl ich mich schon frage, wie der Dolmetscher diesen logischen Blödsinn ins Amerikanische übertragen hat. Immerhin, der Herr Obama hat sich sofort revanchiert und angedroht, demnächst mal nach Deutschland zu kommen, auch nach Berlin, obwohl eine gewisse Angela Merkel den Auftritt des Präsidentenkandidaten vor dem Brandenburger Tor mit aller Macht verhindert hat.
Ich kann versprechen, das Brandenburger Tor steht noch eine Weile.
Jawohl, das ist Vorpommerscher Mutterwitz, so lieben wir unsere Angela. So, was haben wir noch im Angebot?
Rohe Gurken, Tomaten und Salat.
Die dürfen wir jetzt wieder essen. Die waren unschuldig an EHEC.
Darum verurteile ich ja, dass man voreilig, ohne Gegenprobe, die Gurken an den Pranger gestellt hat.
Die Gurke am Pranger, das geht nun wirklich nicht. Da hat der Bauernpräsident aber sowas von recht.
Es besteht Anlass zu vorsichtigen Optimismus,
sagt der Gesundheitsminister, weil jetzt nur noch die Sojasprosse als Verdächtige übrig bleibt. Dabei wissen wir doch, wer Schuld hat. Gutenberg war's. Der will jetzt für ein paar Jahre ins Ausland gehen. Das kann man auch Flucht nennen.
Das mache ich nicht mit einem Lächeln im Mundwinkel.
Auf keinen Fall. Auf jeden Fall aber hat mal wieder die Bundesregierung Schuld.
Das Ehekrisenmanagement dieser Regierung ist chaotisch, miserabel, findet schlecht oder gar nicht statt.
Naja, Frau Künast, was nicht stattfindet, kann auch nicht schlecht sein. Da sollte man vielleicht nochmal nachdenken, bevor man redet. Und eins ist klar, Gesundheitsministerium und Verbraucherministerium arbeiten eng zusammen. Das durfte Minister Bahr ganz hautnah erfahren. Während er diverse Mikrofone vollsabbelte, kam Frau Aigner von hinten.
Herr Bahr. Da, Frau Aigner, freut mich, Sie zu sehen. Ja, haben Sie sich angeschlichen?
Ich habe mich angeschlichen, ich wollte nicht spüren.
Nein,
ja, Tag. Aber ich wollte nur sagen, wir sind gemeinsam hier.
Absolut.
Ja. Das ist der Beweis. Enge Abstimmung zwischen den Ressorts, sogar auf der Straße. Da hat das EHEC-Bakterium nichts mehr zu lachen.